NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Wie klingen religiöse Lieder, wenn man sie mit Jazz verbindet? Was erlebt ein arabischer Israeli als Rettungssanitäter? Wie pariert man unfaire Verbalattacken gegen Juden oder Israel? Das Spektrum der Themen beim jüdischen Lernfestival Limud ist unglaublich breit und jede Jüdin, jeder Jude kann Veranstaltungen, Workshops, Konzerte, was auch immer, selbst anbieten. Ehrenamtlich ist ohnehin alles. Die Idee der Limud-Festivals kommt aus Großbritannien. Vor 25 Jahren suchten dort Juden nach einer Alternative zu den alles dominierenden Weihnachtstagen, die für alle Nichtchristen wenig Freude und Gemeinschaft bieten. Inzwischen gibt es Limud-Festivals oder Gruppen das ganze Jahr über und in 44 Ländern der Welt, darunter die Türkei, Russland, Indien, Südafrika oder die Ukraine, um nur einige zu nennen. Seit gestern und noch bis Sonntag sind 300 Limudniks in Neuharlingersiel an der Nordsee versammelt, in einem Ressort des Jugendherbergsverbandes. Mein Kollege Gerald Bayroth ist dort. Gerald Bayroth, Sie kommen gerade von einem Workshop, den Sie selbst gegeben haben zum Thema Juden und Medien. Worum ging es da?
Ich probiere mit Teilnehmern aus, wie es ist, selbst Interviews zu geben. Fast jeder Jude hat Medienerfahrung, mindestens jeder Jude, der da im Raum war. Also die allergrößte Mehrheit hatte schon mehrere Interviews gegeben. Das erlebt man bei anderen Religionen jetzt weniger. Das hat auch was damit zu tun, wie wenig Juden es in Deutschland gibt. Das Thema des Workshops war, sich in die Rolle der Journalisten zu versetzen. Also was könnte die oder der mich fragen? Das Judentum ist ein bisschen eine Spezialmaterie und da passiert es einfach ganz leicht, dass man als Gesprächspartner Begriffe verwendet, die das Publikum, die der Journalist vielleicht nicht so versteht. Ein Jude sagt in der Nebenbemerkung Torah und kriegt dann die Rückfrage, Torah, was ist denn das? Können Sie das erklären? Und dann denkt der Jude, oh Gott, wie soll ich das erklären? Das ist doch ganz essentiell bei uns, das ist riesig. Dabei reicht es völlig aus, zu sagen, die 5 Bücher Mose, die Tora, oder auch zu sagen, der Anfang der Bibel, wenn 5 Bücher Mose zu schwierig ist. Also wenn man da so eine kurze Erklärung dabei liefert, dann ist es verständlich und dann ist auch jeder Journalist glücklich und dann sind Gesprächssituationen sehr viel schöner.
Limud ist ja ein Lernfestival. Kommende Woche ist Shavuot, wo Juden den Empfang der Tora, der 5 Bücher Mose, am Berg Sinai feiern. Auch da gibt es Lernnächte in verschiedenen Städten. Also welche Rolle spielt das Lernen im Judentum?
Also die Bedeutung des Lernens im Judentum kann man gar nicht überschätzen. Lernen ist im Judentum eine zentrale religiöse Pflicht. Lesen und Schreiben ist total wichtig im Judentum. Juden sollen den Wochenabschnitt, den es immer gibt, auf Hebräisch lesen und auch die Kommentare dazu. Also die Schrift wird sehr ernst genommen. Und insofern ist Lernen wirklich eine essentielle religiöse Pflicht. Das kenne ich aus anderen Religionen so nicht. Es gibt ja auch die Witze von der jüdischen Mutter, die immer will, dass ihre Söhne den angeblich häufigsten jüdischen Vornamen erwerben, nämlich Doktor. Und die Söhne sollen dann Rechtsanwalt oder Arzt werden. Es wäre halt ein Fehler zu sagen, alle Juden sind intelligent. Ich kenne auch Strunzdumme und bestimmt gibt es auch Leute, die mich zu den strunzdummen Juden zählen.
Limud findet nun zum dritten Mal an der Nordsee statt und nicht mehr im Umland von Berlin und es hat inzwischen eine 10-jährige Tradition in Deutschland. Verändert es sich irgendwie? Merken Sie Veränderungen?
Dass es jetzt nicht mehr im Umland von Berlin stattfindet, das verändert den Charakter des Festivals schon sehr. Früher konnte man als Tagesgast kommen. Da waren auch viel mehr Menschen auf Podiumsdiskussionen, die man mal eben aus Berlin herholen konnte. Jetzt ist eben eher dieser Charakter einer großen Freizeit und man bleibt eher die ganze Zeit da und genießt hier Wind und Wellen. Es ist wirklich wunderschön an der Nordsee. Also mein Eindruck ist, dass Limud sehr viel stärker graswurzelmäßiger wird, etwas sperriges Wort. Aber das Prinzip von Limud ist ja, dass jeder einen Workshop anbieten kann und dass Lehrende auch Lernende sind, so wie ich jetzt eben auch einen Workshop angeboten habe. Früher waren da immer auch mal die großen Namen dabei, Menschen, die aus Israel, aus den USA eingeflogen wurden. Das ist weniger so. Limud hat sich in seinen 10 Jahren wirklich zu einer lernenden Gemeinschaft entwickelt. Und dieser Aspekt, dass man selber was anbietet, dass man nicht nur aufnimmt einen schönen Vortrag, sondern dass man was reingibt und sich auch womöglich ausprobiert, der ist stärker geworden.
Das hört sich jetzt alles aber doch sehr konzentriert und ernsthaft an. Wie groß ist denn der Spaßfaktor bei der ganzen Sache? Wie locker und ferienmäßig ist das?
Also ich muss Ihnen ja sagen, ich habe beim Lernen auch Spaß, was Neues erfahren, das finde ich auch toll. Aber natürlich ist es auch ferienmäßig. Also wir haben hier das Wattenmeer um die Ecke, das lädt ein zu Spaziergängen, der Wind und die Wellen. Man hat auch viele interessante Gespräche, man trifft selten so viele Juden auf einen Haufen wie hier. Ich sehe, viele alte Bekannte sind wieder da, die ich aus vergangenen Jahren kenne. Ich schnappe wahnsinnig viel jüdischen Tratsch auf, lerne neue Leute kennen, gebe den jüdischen Tratsch auch gerne weiter. Und was hier auch ist, abends wird meistens irgendwie musiziert, jüdische Lieder gesungen auf einer Bühne. Man sitzt zusammen, man trinkt Wein. Also das ist fast noch wichtiger als jetzt die Inhalte oder ergänzt eben die Inhalte.
Mazel Tov, herzlichen Dank. Das war mein Kollege Gerald Bayroth vom jüdischen Lernfestival Limut an der Nordsee. Es dauert noch bis Sonntag. Bei uns geht es gleich um Amos Oz. Der israelische Schriftsteller nahm gestern im Rahmen des Deutschen Evangelischen Kirchentages in Berlin den Preis des liberal-jüdischen Abraham-Geiger-Kollegs entgegen. Im Anschluss an unsere Sendung wird Rabbiner Jehoshua Arends aus Darmstadt den Wochenabschnitt der Tora, der 5 Bücher Mose, auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
US-Präsident Donald Trump hat während seiner Reise in Nahost einen ewigen Anspruch der Juden auf das biblische Land bekräftigt. Der Bund der Juden mit diesem heiligen Land datiere tausende von Jahren zurück bis zur Regentschaft König Davids, sagte Trump. Seine Regierung werde immer an der Seite Israels stehen. Zuvor hatte er als erster amtierender US-Präsident die Klagemauer in der Jerusalemer Altstadt besucht. Sie ist die Westmauer des von Herodes erbauten zweiten jüdischen Tempels, der im Jahr 70 nach Christus von den Römern zerstört wurde. Die Jerusalemer Altstadt gehört zu den Gebieten, die von Israel besetzt sind. Facebook blockiert laut internen Unterlagen nur in 4 Ländern Einträge mit Holocaustleugnung, obwohl das Bestreiten oder die Verharmlosung des Massenmords an den Juden in deutlich mehr Ländern strafbar ist. Das geht aus Schulungsdokumenten hervor, die die britische Zeitung Guardian veröffentlichte. Demnach werden Inhalte mit Holocaustleugnung nur in Deutschland, Frankreich, Israel und Österreich gesperrt. In der Einleitung des Materials heißt es, man respektiere regionale Gesetze, wenn die Regierung deutlich mache, dass sie deren Umsetzung nachgehe. Die Buber-Rosenzweig-Medaille 2018 geht an den Musiker Peter Maffay. Der 67-Jährige werde für sein entschiedenes Eintreten gegen antisemitische und rassistische Tendenzen in Politik, Gesellschaft und Kultur ausgezeichnet, teilte der Deutsche Koordinierungsrat der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Bonn mit. Die Buber-Rosenzweig-Medaille soll während der Eröffnungsfeier der Woche der Brüderlichkeit am 11. März 2018 in Recklinghausen überreicht werden. Die Kampagne Stop the Bomb hat die Einladung eines Mitorganisators des jährlichen anti-israelischen Al-Quds-Marsches in das Auswärtige Amt scharf kritisiert. Zu der Konferenz Friedensverantwortung der Religionen sei neben mehreren Ayatollahs aus dem Iran und Deutschland Hamid Reza Torabi geladen gewesen. Torabi ist Vorsitzender der Islamischen Akademie Deutschland, die zum Islamischen Zentrum Hamburg gehört. Dieses mobilisiere in jedem Jahr zu dem militant anti-israelischen Marsch. Torabi habe dabei 2016 ein Plakat getragen, auf dem zur Vernichtung Israels aufgerufen wurde, teilte eine Sprecherin der Kampagne mit. Der Verein Begegnung Christen und Juden Niedersachsen unterstützt jüdische Gemeinden mit gespendeten Torah-Mänteln und Gebetbüchern. Dafür seien rund 6.000 Euro gesammelt worden, teilte der Verein in Hannover mit. Die Spende sei ein Ausdruck der Verbundenheit zwischen Christen und Juden. Die ersten 50 Gebetbücher sollen am Dienstag im Zentrum der liberalen jüdischen Gemeinde Hannover überreicht werden. Sie sind für das jüdische Shavuot-Fest bestimmt, das an diesem Tag beginnt. Dabei erinnern die Juden an den Empfang der 10 Gebote durch Mose am Berg Sinai. Soweit die Meldungen.
Er ist so etwas wie das Gewissen Israels. Amos Oz, 1939 als Amos Klausner in Jerusalem geboren und bis heute der meist übersetzte israelische Autor überhaupt. Fast von Anfang an, also ab Ende der 60er Jahre, hat er auf die Gefahren und Probleme der Besetzung des Westjordanlandes hingewiesen. Gestern Abend nahm Amos Oz im Rahmen des Evangelischen Kirchentags in Berlin den Abraham-Geiger-Preis 2017 entgegen. Mit der Auszeichnung des gleichnamigen liberal-jüdischen Rabbinerkollegs wird das Engagement des Schriftstellers für die Verständigung zwischen Israelis und Palästinensern sowie mit dem heutigen Deutschland geehrt. Maria Ossowski war gestern Abend in Berlin dabei.
Was ist typisch jüdisch? Amos Oz beginnt seine Dankesrede hinreißend dialektisch. Juden seien, so der in 26 Sprachen übersetzte, prominenteste israelische Autor unserer Zeit, natürlich keine Rasse. Das sollte man in Berlin bitte nochmal klarstellen. Nein, es eint Juden im Allgemeinen und Israelis im Besonderen etwas anderes. Die ewige Lust am Widerspruch.
This gene is in many Israelis in the street.
Dieses Gen hat jeder Israeli, egal wen sie treffen. Jeder weiß alles besser. Wir sind eine streitbare Nation. 8,5 Millionen Bürger, Juden und Araber, 8,5 Millionen Premierminister, 8,5 Millionen Propheten, 8,5 Millionen Messiasse. Alle schreien ihre Argumente heraus, so laut sie können, und keiner hört zu. Außer mir. Hin und wieder höre ich zu, davon lebe ich. Was ich Ihnen hier beschreibe, ist kein Paradies, kein Rosengarten. Es ist hart. Es kommt nicht von ungefähr, dass Juden nie einen Papst hatten. Sie hätten auch nie einen haben können.
Kaum ein Intellektueller mischt sich so scharfsinnig in politische Debatten ein wie der Gründer der Friedensbewegung Peace Now. Amos Oz hat schon nach dem Sechstagekrieg die Zwei-Staaten-Lösung angeregt. Er debattiert mit jedem, selbst wenn dieser Israels Politik noch so scharf kritisiert. Bis zu einer bestimmten Grenze.
But if a person says,
wer aber sagt, deshalb sollte es kein Israel mehr geben, dem sage ich, Sie sind kein Partner, mit dem ich streiten kann. Sie sind ein Antisemit, Sie sind ein Feind. Ich werde Sie bekämpfen und mich verteidigen. Denn niemand hat damals gesagt, nach Hitler sollte es kein Deutschland mehr geben. Und niemand hat gesagt, nach Stalin sollte es kein Russland mehr geben. Niemand hat das über irgendein Land gesagt. Aber über Israel sagen sie es immer noch. Diese Leute sind meine Feinde, nicht meine Gegner.
Enemies, not my rivals.
Er liebt sein Land dafür, dass er es immer wieder kritisieren darf und nicht lieben muss. Diese Freiheit des Geistes findet er auch bei dem Denker und Reformer des Judentums Abraham Geiger, dem Namensgeber jenes Preises, den Oz in der Universität der Künste entgegennehmen konnte. Der 78-jährige Intellektuelle, der einst Traktorfahrer im Kibbutz werden wollte, erklärt, wann er politische Artikel verfasst und wann Literatur.
At times and on issues in which
manchmal und bei Themen, wo ich mit mir selbst ganz übereinstimme, schreibe ich keine Geschichte. Dann schreibe ich einen wütenden Artikel, in dem ich normalerweise meine Regierung zur Hölle schicke. Ich habe 7 oder 8 solcher politischen Artikel geschrieben, alle mit der gleichen Botschaft, aber jedes Mal anders formuliert, hoffe ich. Es ist nicht leicht, der Regierung auf 700 oder 800 verschiedene Arten zu sagen, fahr zur Hölle. Aber dann, wenn ich nicht ganz mit mir übereinstimme, wenn ich mehr als eine Stimme in mir höre, wenn ich mich mit mehr als nur einer Seite der Debatte identifizieren kann, intellektuell, moralisch oder sogar gefühlsmäßig, dann weiß ich, ich bin schwanger mit einer Story oder einem Roman.
Pregnant with a story or a novel.
Seine Dankesrede ist eine halbstündige Tour de force des Humors, der israelischen Geschichte, der Ursachen seiner Kreativität, und er endet mit einer Lösung des Nahostkonflikts, die es so natürlich nicht gibt.
Many conflicts, international conflicts.
Viele Konflikte, internationale, regionale, Glaubenskonflikte, Familienkonflikte werden nicht gelöst mit einer Zauberformel, auf das sich die früheren Feinde unter Tränen umarmen, mit einem Dostojewskischen Ausruf, »O Bruder, ich habe gegen dich gesündigt, wirst du mir je vergeben?« Nein, die meisten Konflikte, sie sterben ab, weil alle erschöpft sind und müde. Gesegnete Erschöpfung, gesegnete Müdigkeit, die erste und wichtigste Voraussetzung für Kompromisse.
Exhaustion, the prime precondition for compromise.
Abraham-Geiger-Preis für Amos Oz. Maria Ossowski berichtete vom Deutschen Evangelischen Kirchentag. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Jehoshua Arends aus Darmstadt.
Diese Woche starten wir ein neues Buch in der Tora, Bemidbar, Hebräisch in der Wüste, oder auch Numeri, das Buch der Zahlen nach der griechischen Bezeichnung. Der heutige Wochenabschnitt beginnt mit einer detaillierten Beschreibung der Ordnung des Lagers und aller Stämme. In der Mitte ist immer das Stiftszelt, das mobile Heiligtum. Gemäß Ramban, also Nachmanides, ist das Stiftszelt eine Erinnerung an den Berg Sinai, auf dem die Tora gegeben wurde. Dies bedeutet, dass Gottes Präsenz nun im spirituellen Sinne vom Sinai zum Stiftszelt hinüberwechselt und er dort weiterhin mit Moses kommuniziert und dem Volk in Form der Wolke anzeigt, wann sie lagern und wann sie aufbrechen sollen. Zusätzlich weist Gott eine Volkszählung an, wie es heißt im ersten Kapitel, Vers 1 bis 3, und der Ewige redete zu Mose: Nehmt die Summe des Volkes Israel mit den Zahlen ihrer Namen, alles Männliche von 20 Jahren und darüber, jeder, der in der Lage ist, in den Krieg zu ziehen. Die Frage ist, warum so eine Volkszählung nötig ist, da vor nicht langer Zeit, im Zusammenhang mit dem Bau des Stiftzeltes am Ende des Buches Schmott, das Volk Israel bereits gezählt wurde. Der Rashbam erklärt dies ganz pragmatisch mit militärischen Notwendigkeiten. Das erscheint auch logisch, da nur Männer über 20 gezählt werden und beispielsweise Leviten, die aufgrund ihres Dienstes im Stiftszelt vom Militärdienst befreit sind, nicht mitgezählt werden, so wie es im ersten Kapitel des vierten Buches Moses heißt. Die Details der Volkszählung lassen aber auch moralische und mystische Gründe erkennen. Der Ramban vermutet, dass es ein Zeichen von Gottes Gnade ist, weil es zeigt, wie das Volk Israel von nur 70 Personen, die nach Ägypten kamen, um eine so große Zahl angewachsen ist, auch wenn es eine Pest dazwischen gab. Jede Person, die gezählt wurde, erhielt außerdem einen persönlichen Segen von Moses und Aaron und jeder Einzelne sollte in Ehren an ihm vorbeigehen. Der Baal Akedah dachte diese Idee weiter und schreibt: Sie wurden nicht gezählt wie Tiere oder Objekte, sondern jeder hatte eine ganz eigene Bedeutung, wie ein König oder Priester, und Gott hat ihnen eine besondere Liebe gezeigt, und das ist die Bedeutung des Erwähnens eines jeden von ihnen mit Namen und Status, denn sie waren alle gleich und individuell in ihrem Status. Dies ist ein besonders schöner Aspekt der Zählung, zeigt er doch, dass jeder Einzelne wichtig ist und wir alle gleich sind. Alle Jüdinnen und Juden sind wichtig für das Gelingen unserer Mission als auserwähltes heiliges Volk. Das Judentum lehnt Ideologien wie den Faschismus oder den Kommunismus ab, in dem nur die Masse wichtig ist und sich das Individuum unterzuordnen hat. Bei uns liegt es an jedem und jeder Einzelnen, ob wir die Mentalität von Sklaven schließlich überwinden können und die Freiheit annehmen. Jeder Mensch, jede Seele ist wie eine Welt für sich. Daher müssen wir alle Menschen mit Respekt und Ehre behandeln.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Jehoshua Ahrens aus Darmstadt.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.